Ich möchte uns als Textlesung ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 lesen. Eine Begebenheit noch vor Jesu Geburt. Und wir wollen dann auch gleich in der Predigt über diesen Text nachdenken. Aus Lukas 1, die Verse 5 bis 20. Das ist eine Begebenheit ganz am Anfang, als der Engel Gabriel der Elisabeth und dem Zacharias begegnet und ihnen ihr Kind verheißt, Johannes den Täufer. Und es ist ein sehr schöner Adventstext, der uns einiges zu sagen hat. Lasst uns zunächst auf diesen Text hören. Erst Lukas 1, Kapitel 5 bis 20. In den Tagen des Herodes, des König von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadlich in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an der Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Und der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Ja, bis hierher. Das ist ein sehr inhaltsreicher Text. Wir können nicht auf alle Verse eingehen, aber mir ist einiges hier gerade auch im Blick auf Advent wichtig geworden. Adventszeit ist ja, wie ich es eingangs schon gesagt habe, Wartezeit. Wir warten auf Weihnachten. Die Adventssonntage zählen runter, der Countdown zum Weihnachtsfest. Die Kinder freuen sich. Es rückt immer näher die Zeit des Schenkens, die Geschenke kommen. Ja, und daran erinnert uns Advent, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Aber als Christen warten wir ja auch auf die Wiederkunft Jesu. Und darauf warten wir nun schon seit 2000 Jahren. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob euch manchmal so Gedanken kommen, ja, wie lange sollen wir denn noch warten? Ist das denn wirklich so? Schon seit Jahrhunderten sagen Christen, Jesus kommt bald. Und nichts passiert. Die Wartezeit auf Weihnachten, diese Adventszeit, ist eine schöne Zeit, die wir durch viele schöne Traditionen uns noch mehr verschönert haben. Ja, wir feiern gerne Advent, aber die Wartezeiten in unserem Leben, vielleicht, dass auch der Herr eingreift in unserem Leben, ja, die sind manchmal nicht so angenehm. Wenn wir im Warteraum Gottes sitzen müssen und es passiert ewig nichts. Ja, wir kennen diese Zeiten vielleicht, wenn wir zum Arzt müssen und du sitzt im Warteraum und wartest nicht nur eine Stunde, nicht nur zwei Stunden, manchmal können es sogar drei Stunden werden. Ich weiß, ich musste mal die Notaufnahme, da ist mir ein Teil meiner Lunge zusammengefallen, da musste ich 4 Stunden warten, bis ich endlich mal dran gekommen bin. Ja, Wartezeiten können unangenehm sein. Oder wenn du im Regen stehst und musst 2 Stunden auf den Zug warten. Ich bin viel Zug gefahren in meinem Leben. Da habe ich so manchen kalten Tag auf dem Bahnhof zugebracht. Wartezeiten können sehr unangenehm sein. Ja, und noch schwerer ist es manchmal, wenn wir im Warteraum Gottes sitzen. Wenn wir vielleicht auf eine Antwort Gottes in unserem Leben warten, dass er doch endlich eingreift, dass er Abhilfe schafft, dass er uns aufhilft, vielleicht in Schwierigkeiten. Du betest vielleicht Monate, vielleicht Jahre und es passiert nichts. Ja, und wir haben es eingangs gehört, diesen Vers, wir sollen dem Herrn den Weg bereiten und das tun wir ja auch durch Gebet, durch Buße, durch Umkehr, dass wir unsere Herzen dem Herrn öffnen. Und vielleicht hast du das getan, aber er kommt ewig nicht. Der Herr kommt gewaltig, so heißt es im zweiten Teil, und es passiert nicht. In meinem Heimatort, aus dem ich ursprünglich stamme, aus dem Erzgebirge, in Sosa, kann ich mich noch erinnern, als Kind, da war der ganze Ort alles mit Pflastersteinen gepflastert, so waren die DDR-Straßen, Holperpiste, Pflastersteine. Und Sosa ist ja bekannt für die Dalsperre, darauf waren sie ganz stolz zu DDR-Zeiten, das erste Jugendobjekt der DDR. Es war vielen bekannt, die Dalsperre des Friedens, von Otto Grote wohl persönlich eingeweiht. Und irgendwann in meiner Kindheit hieß es mal, Margot Honecker kommt, um die Talsperre zu besuchen. Und dann plötzlich wurde die komplette Straße erneuert, die zu dieser Talsperre führt. Feiner, glatter Asphalt wurde gemacht, die Straße wurde bereitet. Genau bis Ortsmitte ging das und dann ging es rechts ab zur Talsperre. Bis dorthin, feine Straße, bis hoch in den Wald zur Talsperre, beste Teerdecke. Und dann geradeaus ging es dann in Richtung, wo ich gewohnt habe. Da war, ist die Holperpiste geblieben, weil da ist ja die, sollte die Margot ja nicht hin. Ja, der Weg bereitet. Das Problem war, sie ist nie gekommen. Und ich bin mir sicher, sie kommt auch nicht mehr. Ja, wir warten heute noch drauf. Ich weiß nicht, was dazwischen gekommen ist. Jedenfalls, der Weg war bereitet und sie ist nicht gekommen. Und vielleicht denken wir das auch manchmal mit Gott in unserem Leben. Der Weg ist bereitet, der Herr kommt gewaltig, der Herr kommt wieder und es passiert ewig nichts. Und ähnlich ging es auch dieser Elisabeth und diesem Zacharias, von dem wir gerade gelesen haben. Sie saßen im Grunde auch ein Leben lang im Warteraum Gottes. Als Juden, als Israeliten im Warten auf ihren Messias. Aber auch ganz persönlich, sie warteten ein Leben lang, dass sie endlich ein Kind bekommen. Und nichts ist passiert. Ja, und wenn wir im Wartezimmer Gottes sitzen und nichts von ihm hören, dann sollten wir nicht einfach uns eine Zeitung aus dem Körbchen nehmen, wie man es im Wartezimmer oft so macht, und unsere Gedanken mit irgendwelchen Dingen zerstreuen, sondern dann sollten wir uns umso mehr fokussieren auf unseren Herrn und uns einige Dinge bewusst machen, gerade für diese Zeit, wo wir in der Erwartung sind, dass Gott in unser Leben eingreift. Ja, und dazu möchte ich uns 3 Gedanken aus diesem Text weitergeben. Wenn Gott nichts von sich hören lässt, das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, Gott ist nicht sprachlos. Gott hat es nicht die Sprache verschlagen. Es heißt hier in Vers 5, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Und dieser Ausdruck in den Tagen des Herodes, das mag für uns vielleicht nur so eine Zeitangabe sein, dass wir es ungefähr einordnen können, wann das so war, so 6, 7 vor Christus etwa. Aber für die Menschen damals war das eine bedrückende Aussage. Der König Herodes war kein guter Herrscher. Im Gegenteil, er war ein unberechenbarer, schlimmer Tyrann. Paranoid, immer Angst um seine Macht. Deshalb hat er einige seiner eigenen Söhne umgebracht, weil er Angst hatte, dass sie seinen Thron besteigen können. Seine Lieblingsfrau hat er getötet, weil er auch dachte, sie hat es auf seinen Thron abgesehen. Ja, und er galt als eine der undurchsichtigsten Personen der Weltgeschichte. Ja, von der Abstammung her war er kein Jude, er war Araber, er war Edomiter, folgte aber äußerlich dem jüdischen Glauben. Sein Großvater hatte sich einst zum Judentum bekehrt oder ist übergetreten zum Judentum. Und deshalb folgte er auch äußerlich diesem jüdischen Glauben. Intellektuell fühlte er sich als Grieche. Das griechische Denken hat ihn geprägt und Politik machte er für die Römer. Ja, eingesetzt von den Besatzern machte er Politik in Jerusalem. Das waren traurige Zeiten und bei ihm war sich keiner sicher, wen er als nächstes umbringt. Er hat etliche Juden auch umgebracht, auch Priester. Also ein ganz schrecklicher Herrscher. Es waren traurige Zeiten, gerade auch für die Juden. Und was noch viel schlimmer war für die Juden, Gott hat sich seit 400 Jahren nicht mehr zu Wort gemeldet. Zwischen den Testamenten ist ja diese Spanne von 400 Jahren, die man auch das große Schweigen Gottes nennt. Malachi hat seine letzten Worte aufgeschrieben, das Alte Testament abgeschlossen und dann hat Gott sich nicht mehr zu Wort gemeldet. 400 Jahre lang, kein Prophet, kein Wort Gottes, nichts. Gott hatte Rettung versprochen und nichts passierte. Und mitten in dieser finsteren Zeit stellt uns nun Lukas dieses alte Ehepaar vor, Zacharias und Elisabeth, beide aus dem Priestergeschlecht. Und beide hielten trotz aller Entmutigung treu an Gott fest. Vers 6, sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Ja, das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen in Israel vielleicht, hatten sie ihre Hoffnung auf Gott noch nicht aufgegeben. Ja, das sieht man ganz klar, dass sie ihr Leben in einer Weise führten, die Gott wohlgefällig ist. Sie waren gottesfürchtig, sie wandelten, wie wir es gelesen haben, in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Ja, und das zeigt ganz klar, dass sie noch immer mit Gott und seinem Messias rechneten. Ja, wenn wir aufhören, auf Jesu Kommen zu warten, mit Jesu Kommen zu rechnen, dann wirkt sich das aus auf unsere praktische Lebensführung. Dann werden wir nachlässig, werden wir lauwarm, dann driften wir ab. Kennt ihr vielleicht aus eurem eigenen Leben. Wenn uns diese Naherwartung des Herrn verloren geht, werden wir nachlässig. Aber nicht so Elisabeth und Zacharias. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass selbst in den finstersten Zeiten Gott immer seinen kleinen Überrest hatte, seine kleine Menge an Leuten, die an ihm festhielten. Und die Frage ist, sind wir solche Leute, seid ihr solche Leute, die festhalten am Herrn, die sich nicht irre machen lassen von dem Zeitgeist, von dem Weg, den diese Welt um uns geht, die Menschen um uns gehen. Und ich hoffe, dass eure Herzen da noch fest beim Herrn sind. Aber dann steht diese Frage, warum lässt uns Gott oft so lange warten? Warum schweigt er oft so lange? Und ich möchte uns dazu kurz drei Gedanken geben. Gott schweigt nicht, weil er dich vergessen hätte. Das kann vielleicht so der erste Gedanke sein. Ja, Gott hat uns vergessen. So dachten vielleicht viele Juden auch damals. Gott hat uns vergessen. Über die Jahrhunderte hinweg hat Gott immer wieder seine Propheten zum Volk Israel geschickt. Selbst wenn sie Götzendienst betrieben haben, wenn sie sich entfernt haben von Gott, immer wieder hat treu Gott seine Propheten geschickt. Sie wurden sogar misshandelt. Trotzdem immer wieder neu hat Gott seine Hand ausgestreckt, Propheten geschickt. Und sie haben Details geoffenbart über den Messias, über sein Kommen. Doch dann, nachdem der Prophet Malachi seine letzten Worte aufgeschrieben hat, passierte nichts mehr. Ja, hier begannen zumindest im Stillen viele zu fragen, hat Gott uns vergessen? Hält er seine Versprechen? Haben sich die Propheten vielleicht geirrt? Ist unser Glaube vielleicht doch nur Einbildung? Ja, kennst du solche Fragen? Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Fragen sind mir schon gekommen im Laufe meines Glaubenslebens. Ich bin schon seit einigen Jahrzehnten gläubig und versuche dem Herrn auch nachzufolgen. Aber so dieser Zweifel, was ist es, wenn es doch alles anders ist? Kennt ihr solche Fragen? Ja, das gibt's. Zweifel sind Teil unseres Glaubenslebens. Sie gehören mit dazu. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Ja, und solche Fragen können uns kommen, wenn wir im Warteraum Gottes sitzen. Aber hier sehen wir dieses Ehepaar und nicht nur an ihrer Lebensführung, was ein Zeugnis ist, dass Gott treu ist und seine Verheißungen hält. Auch ihre Namen bezeugen das. Zacharias heißt übersetzt, der Herr gedenkt oder der Herr erinnert sich. Es ist kein Zufall. Namen in der Bibel sind niemals Zufall. Und gerade für dieses Ehepaar in dieser Situation ist das ein wichtiges Zeugnis, dieses Namen. Der Herr erinnert sich, der vergisst euch nicht. Und Elisabeth, hebräisch Elisheva, heißt übersetzt, Gott ist ein Eidschwur. Gott ist vollkommen, er steht zu seinem Bund. Auch dieser Name zeugt davon, dass Gott zu seinem Wort, was er sagt, steht. In Jesaja 34, Vers 16 heißt es, forscht nach im Buch des Herrn und lest es, nicht eines von allen wird fehlen, zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Gott sagt es ja ganz klar durch seinen Propheten, nicht ein einziges Wort geht bei Gott verloren. Gott vergisst nicht. Ja, wenn Gott schweigt, dann nicht, weil er dich vergessen hätte. Gott schweigt auch nicht, weil er vielleicht sprachlos über dein Versagen wäre. Auch das ist ein Gedanke, der uns schnell kommen kann. Ja? Gott meldet sich nicht mehr. Jetzt ist Gott sauer auf mich. Ich habe es verbockt. Ja, Gott ist treu, Gott erinnert sich. Aber ich bin das Problem. Gott ist sprachlos über das, was ich vielleicht verzapft habe. Ja, als Gott sich im Alten Testament zum letzten Mal durch Malachi meldet, da muss er zu diesem Volk sprechen, durch Malachi, dass sie Gott und seine Liebe missachtet haben. Malachi 1, Vers 2, ganz am Anfang sagt Gott, ja, ihr sagt zu mir, worin hast du uns geliebt? Also sie zweifelten seine Liebe an. Gott hat sie auf so viele Weise gezeigt, bewiesen diese Liebe und das Volk sagt Gott ins Angesicht, na, wo hast du uns denn geliebt? Kannst du dir das vorstellen, wenn dein Ehepartner das zu dir sagt, ja, wo liebst du mich denn? Das tut weh. Malachi muss Israel das Land der Gesetzlosigkeit nennen. Das war der Zustand Israels. Ja, und da könnte man meinen, dass es Gott vielleicht wegen dieser großen Schuld und Frechheit des Volkes die Sprache verschlagen hat. Dass er sprachlos ist. Und ja, in so eine Denkweise können wir kommen, wenn wir in Gottes Warteraum sitzen, denn so sind wir Menschen. Ja, wenn der andere uns enttäuscht hat mit seinem Verhalten, dann verschlägt es uns oft die Sprache, dann herrscht manchmal lange Zeit Funkstille. Jetzt rede ich erstmal nicht mehr mit dir. Ja, so menschelt es bei uns. Auch unter Christen gibt es das. Dass man auf Abstand geht, dass man in Funkstillmodus stellt. Aber hier müssen wir beachten, Gott ist niemals so. Gott ist anders. Und hier sollten wir uns auch Gott als Vorbild nehmen. Und das Schöne ist, wir können einen allwissenden Gott nicht überraschen. Gott ist niemals überrascht. Und ihn überrascht es auch nicht, wenn wir versagen. Und das ist ein ganz wichtige Sichtweise, die wir haben müssen. Als du zum Glauben gekommen bist, als Gott sein Ja zu dir gesagt hat, hat er bereits dein ganzes Leben gekannt. Von der ersten bis zur letzten Minute, mit all deinem Versagen, alles, was du noch verbocken wirst, das hat Gott alles schon gekannt. Er ist allwissend, er ist außerhalb der Zeit. Ja, und trotzdem hat er Ja zu dir gesagt. Das ist nicht wie bei uns Menschen, ja, dass er vielleicht Ja zu dir sagt, er rettet dich und dann im Laufe deines Christseins merkt er, oh Mann, was macht der? Der entfernt sich immer mehr, der wird immer schlimmer und irgendwann ist die Enttäuschung groß und wo Gott dann sagt, oh, jetzt wird es doch nichts mehr. Das gibt es bei Gott nicht. Gott wusste es von Anfang an, bevor es dich überhaupt gab, hat er dich schon gekannt und hat er schon sein Ja zu dir gesprochen, im Wissen all dessen, was noch passiert in deinem Leben. Ja, und so müssen wir denken, wenn wir über Gott nachdenken. Sein Plan bleibt bestehen. Und du überraschst ihn nicht mit deiner Sünde vielleicht oder deinem Versagen, dass du morgen vielleicht fallen wirst. Als Zacharias Gottes Verheißung bekommen hat, dass er ihm einen Sohn geben wird, da glaubte er ihm nicht. Ganz gehen wir schon mal an den letzten Vers unseres Textes. In Vers 20 heißt es, und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Ja, hier haben wir es. Zacharias hat absolut mit Unglauben reagiert. Und Gott sagt trotzdem durch den Engel, die erfüllt werden sollen zu seiner Zeit. Das steht. Und Zacharias hat die Sprache buchstäblich verschlagen. Er konnte nicht mehr reden, weil er das eben nicht glauben konnte. Aber Gott hat es nicht die Sprache verschlagen. Das Versagen von Zacharias geht nicht spurlos an ihm vorüber. Er kann nicht mehr reden. Aber Gottes Plan bleibt bestehen. Die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Also wenn Gott schweigt, dann nicht, weil er sprachlos über dein Versagen wäre. Und Gott schweigt auch nicht, weil er ratlos über deine Situation ist. Ja, auch Ratlosigkeit könnte so ein Gedanke sein. Ja, mein Leben ist so verbaut, ich habe so viel verzapft, da kann Gott nichts mehr machen. Ich bin so ein hoffnungsloser Fall. Solche Gedanken können kommen. In Vers 7 heißt es, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Kinderlos zu sein war in der damaligen Zeit etwas ganz, ganz Schlimmes. Es ist heute auch schlimm, wenn sich ein Ehepaar ein Kind wünscht und es klappt nicht. Aber damals war das eine Katastrophe. Das galt als Schande, als Hinweis, dass irgendetwas in dem Leben der beiden sein muss, was Gott missfiel. Also das war keine Kleinigkeit, was dieses Ehepaar hier erleiden musste, ein Leben lang. Sie hatten also noch eine ganz persönliche Not, wo sie Gott ihr ganzes Eheleben lang gebeten haben und auf ihn gewartet haben, dass er ihnen doch endlich ein Kind schenkt. Und nun waren sie alt, das heißt hier im fortgeschrittenen Alter. Menschlich gesehen war der Zug abgefahren. Ja, hier treffen zwei Unmöglichkeiten aufeinander. Erstens war Elisabeth unfruchtbar. Schon das ist ein No-Go. Es geht nicht mehr. Es geht nicht. Unfruchtbar, gibt es kein Kind. Und dann kommt noch dazu, jetzt sind sie in einem Alter, wo es auch vom Alter her nicht mehr geht. Also absolut eigentlich eine unmögliche Situation. Aber Gottes langes Schweigen hat auch damit nichts zu tun, dass er vielleicht ratlos wäre. Unfruchtbarkeit und fortgeschrittenes Alter bringen Gott nicht in Verlegenheit. Unsere verfahrenen Situationen bringen Gott nicht in Verlegenheit. Wenn Gott uns warten lässt, dann nicht, weil er die Kontrolle in unserem Leben verloren hat. Oder weil er keine Lösung mehr hat. Ja, jetzt ist es vorbei, jetzt geht nichts mehr. Bis jetzt war noch wenigstens diese Möglichkeit. Aber nachdem du das jetzt gemacht hast, jetzt geht es nicht mehr. Das gibt es bei Gott nicht. Wir sehen hier ganz klar, Gott hat nicht gehandelt, allein aus dem Grund, weil sein Zeitpunkt noch nicht gekommen war. Vers 11 beginnt mit einem Da. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Ein Da im unscheinbarsten Moment. Und zu den unscheinbarsten Menschen, einem alten, kinderlosen Ehepaar. Mit ihnen bricht Gott plötzlich sein Schweigen, sein 400 Jahre langes Schweigen. Und sendet diesen Engel Gabriel zu ihnen, der ihnen verkündigt, dass Gott nun die Not wendet, dass das Warten ein Ende hat. Und nicht nur das Warten in ihrer ganz persönlichen Not, dass sie eben kein Kind mehr bekommen können, sondern das Warten des ganzen Volkes auf ihren Messias. Also wenn Gott dich warten lässt, dann seid ihr sicher, Gott ist nicht sprachlos. Das Zweite, was wir im Warteraum Gottes beachten müssen, Gott hört trotzdem. Gott hört trotzdem. Elisabeth und Zacharias haben lange Zeit um ein Kind gebeten, jahrzehntelang. Und Lukas betont immer wieder, dass sie darüber sehr alt geworden sind. Jahrzehnte gebetet und nichts passiert. Und dann heißt es in Vers 13, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und das ist eine erstaunliche Aussage hier. Dein Gebet ist erhört worden. Von der griechischen Grammatik her steht hier der Aorist, also eine Vergangenheitsform. Also wirklich könnte man sagen, hier steht, dein Gebet war erhört worden. Oder ist in der Vergangenheit erhört worden. Das heißt, der Engel meint hier nicht das Gebet, was vielleicht Zacharias gerade im Tempel gesprochen hat. Er war ja da als Priester, um für das Volk zu beten. Dieser Engel meint nicht dieses Gebet, das jetzt erhört worden ist, sondern er spricht von den Gebeten aus der Vergangenheit. Wir können davon ausgehen, dass Zacharias und Elisabeth irgendwann aufgehört haben, für ein Kind zu beten. Als es jahrzehntelang nicht geklappt hat und dann dieses Alter so weit fortgeschritten ist, dass es eigentlich unmöglich ist, ja, da sagt sich dann jeder, ja, es hat halt nicht sollen sein. Ja, so einen Satz hast du vielleicht auch schon öfters gesagt. Ich habe Gott gebeten, aber es hat halt nicht sollen sein. Ja, und diese Reaktion von Zacharias auf die Zusage des Engels in Vers 18, die unterstreicht das, als er sagt, du sollst einen Sohn bekommen. Und Zacharias, ich soll einen Sohn bekommen? Ich bin ein alter Mann. Spricht eindeutig davon, er hat garantiert im Tempel nicht um einen Sohn gebeten, sondern er war überrascht, wie kommst du jetzt darauf? Ich bin ein alter Mann, jetzt ist es zu spät. Sie haben nicht mehr damit gerechnet. Und deshalb haben sie sicherlich auch nicht mehr darum gebeten. Sie haben sich damit abgefunden. Aber Gott lässt nun durch Gabriel ausrichten, Ich habe jedes einzelne eure Gebete gehört und auch erhört. Schon damals, als ihr noch fest, fleißig im Warteraum Gottes saßt. Ja, und ist das nicht ein erstaunlicher Gedanke? Wenn nichts geschieht, wenn Gott uns warten lässt, dann heißt das nicht unbedingt, dass unsere Gebete nicht erhört worden sind. Und ich denke, jeder, der mit Jesus lebt, der kennt eben solche Zeiten, wo man im Gebet ringt und die Gebete scheinen nur bis zur Zimmerdecke zu gehen. Du vielleicht über Jahre betest und irgendwann gibst du auf. Aber Gott hört jedes einzelne unserer Gebete und hat vielleicht bereits mehr erhört, als du dir vorstellen kannst. Ja, und ich kenne solche Situationen auch aus meinem Leben, wo du irgendwann für eine Sache betest und es passiert nichts. Und dann hörst du auf, dafür zu beten und kannst dich vielleicht irgendwann gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass du mal dafür gebeten hast. Und dann plötzlich geht das Gebet in Erfüllung. Und all das geschehen ist, dann dämmert es in dir und du denkst, Mensch, dafür hast du doch vor langer Zeit mal gebetet. Und jetzt ist es eingetroffen. Ja, unsere Kinder, die haben immer auch jedes Weihnachten ihre Wunschliste, was sie gerne haben möchten. Und so manches auf dieser Wunschliste ist vielleicht bereits gekauft. Das liegt schon irgendwo. Aber sie haben es immer noch nicht. Warum haben sie es noch nicht? Natürlich, weil noch nicht Weihnachten ist. Der Countdown ist noch nicht runtergezählt. Ja, die Wunschliste ist geschrieben, aber noch nichts ist da. Warum? Weil noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber der Wunsch ist schon erfüllt. Das Geschenk ist schon gekauft. Und so kann es auch bei Gott sein. Manchmal lässt Gott uns warten, weil die Antwort auf unsere Gebete viel größer ist als unsere Bitte. Nach dieser Verheißung des Engels Zacharias, diesen Sohn Johannes bekommen soll, heißt es in Vers 14 weiter: Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Ja, Gott hat nicht nur ihr Gebet erhört, er hat es mehr als erhört. Sie sagten: Herr, wir wollen einfach nur einen kleinen Sohn haben. Und der Engel sagt: Ihr werdet einen Sohn haben, aber was für einen? Von Mutterleib an schon mit Heiligen Geist erfüllt. Und er wird nicht einfach nur ein Priester sein nach eurem Geschlecht, wie das so ist, ein Priestergeschlecht löst das andere ab, sondern er wird das sein, was es seit 400 Jahren nicht mehr gab. Er wird ein Prophet des Herrn sein. Ein Prophet, der an der Kraft Elias das Volk wieder zu Gott zurückführen wird. Vers 17, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war der Auftrag von Johannes dem Täufer. Und der Engel zitiert hier die letzten Worte aus dem Buch Maleachi. Die letzten Worte aus dem Alten Testament. Das ist ein Zitat. Der Engel sagt im Grunde hier: Genau da, wo vor 400 Jahren Gott hat aufgehört zu reden, dort knüpft euer Kind an. Und Jesus sagt von diesem Johannes: Es ist keiner größer von ein Mensch, der von Frauen geboren ist, als Johannes. Ja, was für ein Kind. Gott tut nicht immer genau das, was wir gerne wollen. Und er tut es auch nicht immer dann, wenn wir es gerne wollen. Aber wenn er dann das tut, was er will und wann er es will, dann werden wir merken, dass er uns genau das gegeben hat, was wir eigentlich brauchen. Ja, seid ihr sicher, wenn Gott dich warten lässt und lange nichts von sich hören lässt, erstens, Gott ist nicht sprachlos und zweitens, Gott hört trotzdem. Und ich möchte schließen mit einem dritten noch. Wenn du im Warteraum Gottes bist, sei dir immer bewusst, Gott blickt weiter. Gott hat einen größeren Weitblick als wir. Vers 19, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Ja, Gott erhörte ihr Gebet bereits vor langer Zeit, das Geschenk ist gekauft. Aber Gott verzögert bewusst die Auslieferung, weil er einen ganz anderen Blick hat. Und wenn er ihm sofort vor 50, 60 Jahren vorher vielleicht, wo sie jung waren, ihren Wunsch erfüllt hätte, ihr Kind, ihnen ein Kind geschenkt hätte, dann wäre es nur ein weiteres Kind gewesen, wie jedes andere auch. Aber Johannes, er sollte nicht einfach nur ein Kind sein, er sollte der Wegbereiter Jesus sein. Wir haben es gelesen. Und viel, Vers 16, und viele von den Kindern Israels wird er zu den Herrn, ihren Gott, zurückführen und er wird vor ihm hergehen, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und das konnte er eben nur, wenn er zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wenn er genau dann kommt, wenn auch der Messias, wenn der Retter kommt. Ja, wenn Gott uns ins Wartezimmer setzt, dann tut er es immer dann, weil er weiterblickt. Weiterblickt als wir. Und auch Größeres im Blick hat als wir mit unseren Gebeten. Und es kann sein, dass er unser Gebet bereits erhört hat, aber dass die Auslieferung eben aus strategischen Gründen verzögert werden muss, um größere Ziele zu erreichen, um einen größeren Segen dadurch zu wirken und vielleicht einen Segen, der nicht nur für uns segensreich ist, sondern vielleicht auch für die Leute um uns, dass wir zum Segen werden können. Und der größte Segen für uns ist es immer dann, wenn uns Gebetserhörungen näher zu Jesus bringen. Ja, was nützt es, wenn wir unsere Wünsche erfüllt bekommen und die bringen uns vielleicht weiter weg vom Herrn? Es ist immer der größte Segen, wenn Gott unsere Gebete auf die Weise erhört, dass es uns näher zu Jesus bringt. Und das ist manchmal ein schwerer Weg, den Gott wählt, aber es treibt uns näher zu Jesus. Und darum geht es. Ja, unsere Gebetserhörung sollen Wegbereiter Jesus sein in unserem Leben. So wie dieser Johannes, die Gebetserhörung von Elisabeth und Zacharias war der Wegbereiter Jesu. Und in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja, und in ihm sind wir zur Fülle gebracht, wie es im Kolosserbrief heißt. Deshalb können wir dankbar sein, wenn Gott uns nicht unsere Wünsche erfüllt, sondern wenn er uns Gebete so erhört, dass es Jesus treibet, wie es Luther einmal formuliert hat. Alles, was Jesus treibet, darum geht es. Gottes Antwort auf das Gebet von Elisabeth und Zacharias war nicht nur ein Sohn, sondern ein Wegbereiter Jesu. Und das wünsche ich dir auch ganz persönlich, dass die Antwort auf deine Gebete nicht einfach nur schöne Dinge sind, die dein Leben bereichern oder vielleicht einfacher machen, sondern dass es Wegbereiter für Jesus in deinem Leben sind. Darauf kommt es am Ende an, dass es uns näher zu Jesus treibt und dass wir ihm uns ganz wieder neu auch anbefehlen. Ja, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn all seine Wünsche in Erfüllung gehen, aber du nimmst Schaden an deiner Seele? Und deshalb wünsche ich dir nicht, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, aber dass all deine Gebete, wenn sie erhört werden, Wegbereiter für den Herrn sind. Und wir können gewiss sein, der Herr kommt bald und siehe, der Herr kommt gewaltig. Amen.